Hallo und herzlich willkommen zum Kaktus Podcast Episode 3. Mein Name ist Ulrich Hage und heute geht es um Spinnmilben des frostigen Mini-Monster Kaktus Podcasts zweiter Teil. Das musste jetzt sein, wir üben gerade Genitiv mit so einem Mann. In der heutigen Episode geht es noch einmal um einen Winterschädling in der Kakteensammlung. Und wir schauen uns heute jetzt die Spinnmilben an und das, was sie für Schaden anrichten können. Schäden machen Spinnmilben natürlich auch im Sommer, allerdings ist das, ähnlich wie bei den Wollläusen, im Winter einfach schwieriger in den Griff zu bekommen. Hier muss irgendwann mal ein Jingle hin. Ich mache den jetzt mal palim palim bim bim. Worüber rede ich heute? Die Spinnmilben werden im Volksmund auch gern als rote Spinne bezeichnet. Das ist aber ziemlich irreführend, denn das, die rote Spinne, ist eigentlich was anderes. Denn die heißt eigentlich rote Samtmilbe. Und ich habe dazu immer eine Erinnerung im Hinterkopf, die ist auch schon ein paar Jahre wieder her und erzählt von mir. Ich saß als kleiner Junge mit kurzer Hose auf dem Rand von einem Frühbeetkasten. Eigentlich sind die immer Mistbeete genannt worden, denn sowohl meine Großeltern als auch meine Eltern haben die Mistbeete noch mit Mist gepackt. Das heißt also Pferdemist, eine Lage da reingepackt und dann wieder mit Erde abgedeckt. Das hatte zur Folge, dass die Pflanzen, die dort im Frühjahr gestanden haben, sehr schön gewachsen sind und eben durch den Mist, der immer schön warm war, natürlich beheizt worden sind. Das heißt also, man hatte praktisch eine Gewächshauserweiterung. Sowas macht man heute eigentlich relativ selten, weil in Ermangelung an Pferdemist und ja, weil es natürlich auch eine ganze Menge Arbeit ist. Ich saß also auf dem Rand vom Mistbeet und das war immer eine ziemlich eindrückliche Geschichte, denn der Mistbeetrand, der ist aus Waschbeton. Und die vielen kleinen Kieselsteine, die daraus gewaschen sind, die pieken extrem im Oberschenkel. Und die Eindrücke davon, die blieben meist bestimmt eine halbe Stunde im Bein auch sichtbar. Man hatte dann so lauter Pickel. Und mir sind sie bis heute in Erinnerung geblieben. Ich saß also dort und plötzlich tauchen zwei große rote Fühler auf und ziehen eine dicke rote Spinne über die Kante. Dann kam eine meiner großen Cousinen und hat mir gezeigt, was passiert, wenn man die zerknietscht. Ich fand das ein bisschen schräg und ja, ein bisschen komisch auch. Ich habe das also nicht nachgemacht. Und natürlich, die Dimensionen der roten Spinne sind natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich war ja damals auch noch klein. Und es war auch keine richtige rote Riesenspinne. Aber es war eben auch keine Spinnmilbe, sondern es war eine der vorhin schon erwähnten roten Samtmilben. Und die sind bekannt dafür, flott im Sonnenschein auf Mauern umherzulaufen. Und wie gesagt, um die geht es heute nicht. Das ist sozusagen eine irreführende Erinnerung. Wir gucken uns heute die richtigen Spinnmilben an. Und bevor es jetzt noch mehr Verwirrung gibt, versuchen wir mal, die Begrifflichkeiten einfach zu sortieren. Also, richtig ist Spinnmilbe, noch besser ist Brevipalpus russulus. Und nicht so gut ist, weil nämlich irreführend, rote Spinne. Ganz spannend dabei ist, Brevipalpus russulus ist ein echter Kakteenspezialist. Und heißt deswegen auch Kakteenspinnmilbe. Und die kommt ursprünglich aus Mexiko und wurde schon sage und schreibe 1867 beschrieben. Besonders bei der Kakteenspinnmilbe, die hat also eine Besonderheit, die spinnt nicht. Das heißt, wer also ein Gespinst bei seinen Pflanzen findet und dazu die üblichen Spinnmilbenzeichen, der kann schon mal vorsichtig vermuten, dass er keine Kakteenspinnmilbe da am Werk hat. Aber es gibt natürlich nicht die Spinnmilbe, sondern es gibt etwa 1200 verschiedene Arten. Und nur rund 100 von denen werden wirklich als Pflanzenschädlinge angesehen. Und ganz spannend, es gibt die gemeine Spinnmilbe. Und die heißt so, also gemein, weil sie weit verbreitet ist, nicht weil sie besonders gemein ist, obwohl diese Art tatsächlich den wirtschaftlich betrachtet meisten Schaden anrichtet. Und auch wieder interessant dabei, bei der gemeinen Spinnmilbe gibt es rote Winterweibchen. Also die haben im Winter eine rötliche Färbung, im Sommer haben sie die übrigens nicht. Und es gibt noch eine andere, das ist die Obstbauspinnmilbe. Und die heißt so, weil die gern auf Obstbäumen anzutreffen ist und dort auch überwintert. Oder eben die rote Spinne, denn die heißt so. Den Namen, den hat sie bekommen, weil die eben tatsächlich ganzjährig eine rötlich-orange Färbung aufweist. Und die meisten anderen Spinnmilben sind das Jahr über eher bräunlich, gelblich oder grünlich und in der Regel so ein kleines bisschen durchscheinend. Aber um ehrlich zu sein, das kann man in der Regel mit dem bloßen Auge sowieso nicht erkennen, denn Spinnmilben haben in der Regel eine Größe von 0,2 bis 0,8 mm. Das sind also 200 bis 800 μ oder Mikrometer. Damit man mal so einen Größenvergleich hat, das entspricht ziemlich genau einer menschlichen Eizelle oder dem Pixelabstand von einem handelsüblichen 17-Zoll-Monitor. Und, auch interessant, das ist die Untergrenze des Auflösungsvermögens des menschlichen Auges. Das heißt also, kurz zusammengefasst, Spinnmilben sind verdammt klein. Und in der Regel erkennen wir auch die Spinnmilben nicht an den Spinnmilben, sondern als erstes an den Schäden, die sie anrichten. Und das beginnt meistens im Scheitel. Kleine, winzige Stellen, also einzelne Zellen, die beginnen zu vergilben. Und das greift dann ziemlich schnell um sich. Immer mehr Stellen werden hellbraun oder mattgrau. Und im Sommer kann man das also relativ leicht mit Sonnenbrand, Schorf oder Rostpilzen verwechseln. Also das sieht sehr ähnlich aus. Und wie kommt das dazu? Die Spinnmilbe, die sticht in die Zelle und saugt den Zellsaft aus. Nicht alles, aber also saugt das raus. Und in der Regel stirbt dadurch also die Zelle ab. Die verfärbt sich. Und wenn das also auf größeren Flächen passiert, also bei blättrigen Pflanzen, ist es meistens so, dass die Blätter dann vertrocknen, verwelken und abfallen. An Blüten, also da stechen die auch rein, die verkümmern dann, zeigen Schäden oder öffnen sich einfach nicht. Das sind also ziemlich eindeutige Indikatoren, die man da sehen kann. So, Spinnmilben gelten ja als ziemlich gefährlich. Interessant ist also, eine Spinnmilbe kann in der Regel keinen großen Schaden anrichten. Aber eine Spinnmilbe kommt ziemlich selten allein. Die Spinnmilben, die nehmen nämlich das biblische Wort seid fruchtbar und mehret euch extrem wörtlich. Eine Spinne, also eine einzelne Spinnmilbe, die kann zwischen 60 und 100 Eiern legen. Und wenn es richtig schön warm und trocken ist, dann sind diese Eier innerhalb von 6 bis 14 Tagen geschlüpft und erwachsen. Ja, also die sind innerhalb von 14 Tagen ausgewachsen und können dann schon wieder neue Eier legen, die nächste Generation. Und je nach Art schaffen die also tatsächlich 8 bis 15 Generationen im Jahr. Klingt nicht so dramatisch? Ich habe das mal kurz mit 12 Generationen überschlagen. Wenn ich also eine Spinnmilbenmutter ins Gewächshaus schleppe, nur eine, dann werden aus dieser einen innerhalb von einer Vegetationszeit, ich lese das jetzt mal vor, 1.12683050301319696E plus 24. Also das ist eine Potenzzahl. In Worten ist das 1.126.825.30.131.969.600.000.000 Spinnmilben. Und diese Zahl ist nur grob gerechnet. Es kann ja auch passieren, dass man versehentlich zwei Spinnmilben ins Gewächshaus schleppt. Und das sind für mich also verstörend große Zahlen. Alleine die Vorstellung, dass solch ein Heer sich auf unsere Kakteen stürzt, ja, da wird mir schon ein bisschen Angst und Bange. Und deswegen liegt natürlich die Frage nahe, was kann man eigentlich gegen solch eine Invasion, das ist ja ein richtiges Heer, unternehmen? Und da gibt es gute Neuigkeiten. Wir sind also nicht völlig ohnmächtig, was das angeht. Selbst bei solchen riesigen Zahlen oder gerade bei solchen riesigen Zahlen gibt es immer eine natürliche Regulation, die da eingreift. Und es gibt viele sehr, sehr einfache Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass also wir keine Spinnmilben bekommen. Die beste Methode, Spinnmilben sich vom Hais zu halten oder vom Kaktus, ist Luftfeuchtigkeit. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die kann man sogar präventiv einsetzen. Dazu hilft manchmal einfach schon zu lüften. Wo das nicht mehr reicht, dann kann man also als nächsten Schritt einfach die Blumenspritze nehmen. Das erhöht einfach die Luftfeuchtigkeit. Profis im Gartenbau setzen übrigens richtige fahrbare Nebelwerfer ein, ist aber so im Gewächshaus zu Hause oder im Wohnzimmer keine Lösung und ist auch nicht gerade billig. Also das ist echt ein teurer Spaß. Denn das wird also dann so propagiert. Im Idealfall sollte man mit 50-60% Luftfeuchtigkeit rechnen und wichtig auch Temperaturen unter 25 Grad und noch dazu möglichst ein bisschen Luftzirkulation. Das ist also der Idealzustand, aber alles, was in diese Richtung geht, unterstützt schon und macht es also den Spinnmilben ein bisschen weniger angenehm. Daraus resultierend habe ich eine tolle Notfalllösung kennengelernt, die hilft also, wenn ich nur ein paar Pflanzen oder den ersten Herd mit Befall entdeckt habe. Und die ist also wirklich ganz einfach und da muss ich also auch nicht mein ganzes Wohnzimmer unter Wasser stellen. Das geht also auch in der Zimmeroption. Und dazu nimmt man einfach die befallenen Pflanzen, nimmt eine Plastiktüte, also einfach Folie, Tüte, Frischhaltebeutel, besprüht die Pflanze mit warmem Wasser, also die muss auch nicht baden, also einfach nur ein bisschen feucht machen. Dann macht man die Tüte zu, also mit so einem Plastikclip beispielsweise, verschließt das und lässt die also für 1 bis 2 Tage an einem hellen, aber also wichtig, nicht sonnigen Platz stehen. Also sonnig ist dann, da kann es also ganz schnell zu heiß werden, da muss man vorsichtig sein. Und da wird es also dann ziemlich feucht in dem Beutel und das mögen also die Spinnmilben nicht, die ja, ertrinken sozusagen gewissermaßen und also die fühlen sich da nicht mehr wohl. Und die Idee, die stammt übrigens aus einem ziemlich lesenswerten Artikel über Spinnmilben beim Kaktus Michel. Den Link dazu, den gibt es in den Shownotes auch. Kann man nochmal nachlesen. Und ich habe jetzt diese Idee gleich noch ein bisschen weiter gesponnen und habe gesagt, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt eben doch mehr als 2, 3 Pflanzen, also das, was man üblicherweise in eine Tüte stecken kann, habe. Und dann kam mir also unser Zimmergewächshaus in den Sinn. Und das kann man natürlich hervorragend auch als Quarantänestation umnutzen. Stellt die Pflanzen rein, macht die ein bisschen feucht, macht einen Deckel drauf, knipst den zu und schon entwickelt sich da Feuchtigkeit. Gilt natürlich das Gleiche, nicht in die volle Sonne stellen. Und wer es also ganz genau machen will, also da sind ja Lüftungsöffnungen dran, die macht man einfach zu. Und wer Sorge hat, dass die Spinnmilben da rauskrabbeln, dann kann man die also auch nochmal mit Tesa zukleben, dann sind sie also auch dicht. Und schon hat man also richtig eine Quarantänestation. Punkt 3. Und der könnte also platter nicht sein. Punkt 3 heißt, Pflanzen gesund halten, abhärten und richtig ernähren. Macht man ja eigentlich sowieso, ist ja das Ziel, aber hat also tatsächlich einen tieferen Sinn. Den Grund hat mein Vater richtig schön und einfach auf den Punkt gebracht und der sagt, Spinnmilben sind Schwächeparasiten. Spinnmilben treten häufig erst dann auf, wenn Pflanzen suboptimal gehalten werden. In der Regel werden gesunde Pflanzen nur ganz selten von Spinnmilben befallen. Also das ist der Grund, wenn ich meine Pflanzen gesund halte, habe ich gute Chancen, dass da auch keine Spinnmilben dran gehen. Punkt 4, der ist ziemlich nah dran, ist ähnlich simpel eigentlich von der Denke. Der lautet Pflanzenhygiene. Das heißt also einfach Sauberkeit im Gewächshaus und an der Pflanze konkret, wenn ich irgendwo Blütenreste, altes Laub, Blätter, alles was irgendwie gut ist für ein Versteck für die kleinen Schädlinge, Das nutzen die natürlich, und wenn wir das vorher wegräumen und einfach dafür sorgen, dass sie sich also nicht verstecken können, dann haben wir also auch gute Karten, dass also die Spinnmilben sich nicht irgendwo festsetzen können. Punkt 5, Pflanzen, die im Freien stehen. Die sind in der Regel von Natur aus schon geschützt, denn im Freien sind also ganz viele Laufkäfer, Florfliegen, Raubmilben, Raubwanzen, und die haben Spinnmilben zum Fressen gerne. Die Nützlinge, die können wir auch kaufen und können sie also ins Gewächshaus bringen. Gibt es also einfach Nützlingsgutscheine, und dann kann man sich also aussuchen, was habe ich für einen Schädling, und kann also die entsprechenden Nützlinge dafür kaufen und lässt die dann im Gewächshaus frei. Aber mit einer Klammer, also wenn ich jetzt nicht ausgerechnet ein feuchtes Warmhaus habe, klappt das eben im Gewächshaus leider nicht. Denn im Winter ist es im Gewächshaus meistens zu kühl, denn die Nützlinge, die möchten es gerne also ein bisschen wärmer. Sehr warm, sehr feucht, und das mögen aber auch unsere Kakteen wieder nicht. Also so als Anpeilen, die Raubmilben, die möchten beispielsweise 75% Luftfeuchtigkeit. Das geht also im Winter ganz schlecht und im Wohnzimmer sowieso nicht. Im Sommer sieht das ein bisschen anders aus, also da klappt das deutlich besser. Raubmilben beispielsweise, die sind ziemlich fleißig und mobil, und die fressen also alles, was Spinnmilbe heißt, egal ob das Eier, Larven oder erwachsene Spinnmilben sind, die schroten die einfach weg. Was man vielleicht noch als Idee mitnehmen kann, und das könnte tatsächlich vielleicht auch im Winter klappen, man kann natürlich seine Pflanze ins Bad stellen, wenn das dort also einfach ein bisschen feuchter ist. Da fühlen sich also dann auch die Raubmilben ein bisschen wohler, und die können dann dort arbeiten. Wichtig bei Nützlingen, muss man immer im Hinterkopf haben, Nützlinge bringen nie alles um. Also die stellen lediglich ein Gleichgewicht her. Das heißt also, ich sorge dann dafür, dass dass die Population von Spinnmilben reduziert ist, dass die nicht überhand nimmt. Aber die Raubmilben haben natürlich das Interesse, dass ihre Nahrungsmittel nicht völlig aussterben. Also wenn die letzte Spinnmilbe gefressen ist, dann ist die Raubmilbe natürlich auch dem Tod geweiht, weil die dann nichts mehr zu fressen findet. Und das wissen die genau. Das heißt also, man hat dann immer Spinnmilben übrig. Punkt 6 ist auch wieder vielleicht ein bisschen merkwürdig. Punkt 6 lautet Kieselgur. Und Kieselgur ist ja eigentlich eher bekannt als Kultursubstrat oder Zuschlagstoff. Aber Kieselgur hilft auch gegen Milben. Und den Tipp, den haben wir eigentlich aus einer völlig anderen Ecke bekommen. Und zwar von unserer Hühnerfrau, also die Frau, von der unsere kleine Hühnerschar auf der Kaktusfarm kommt. Und die sagt, wenn meine Hühner Milben haben, dann werden sie mit Kieselgur eingestäubt. Kieselgurkörnung 0, das ist also diese ganz feine Körnung, die wirkt rein mechanisch. Und zwar diese Diatomerde, oder, also das finde ich noch viel schöner, wird auch Bergmehl genannt, die entsteht aus Kieselalgen. Das ist schon ganz, ganz lange her. Und nur um mal so ein Gefühl zu bekommen, was das ist, also 1 Milliliter von dieser Nullkörnung Kieselgur besteht aus 1 Milliarde Diatomenschalen. Also das sind praktisch die Hüllen von diesen Kieselalgen. Also es ist ein ganz, ganz feines Zeug, und das ist so fein, dass das in die Gelenke der Milben reinrutscht und sich dort verklemmt, und dann können die nicht mehr laufen, können auch nicht mehr fressen, weil also das Gebiss ist auch ein Gelenk. Ja, Ende der Geschichte. Kieselgur funktioniert also mit dieser Technik übrigens nicht nur bei Milben, sondern auch gegen Asseln, Ameisen, Silberfische, Getreidekäfer, Museumskäfer, Flöhe, Tripse, Läuse, Zünsler. Und auch alle anderen Milben sind also da mit dran. Funktioniert sehr effektiv, und es ist rein mechanisch. Und außerdem, ich habe beispielsweise immer eine kleine Tüte im Auto. Das ist nämlich ein hervorragender Ölbinder. Also wenn man mal einen Unfall hat, kann man also mit Kieselgur auch das Öl sofort einsammeln. Das ist das Gleiche, was die Feuerwehr auch an Bord hat. Aber Vorsicht dabei, wir empfehlen grundsätzlich bei der Anwendung von Kieselgur, also speziell dieser Nullkörnung, immer eine Staubmaske zu tragen, weil das wird natürlich auch eingeatmet. Und egal, ob jetzt belegt oder nicht, also ich glaube nicht, dass das gesund ist, wenn ich das in der Lunge habe. Das sollte man einfach beachten. Link zu Kieselgur gibt es auch wieder in den Shownotes natürlich. Punkt 7. Schwefeln. Schwefeln soll auch helfen. Also Schwefeln heißt das Verdampfen von Elementarschwefel mit dem Schwefelverdampfer. Der Schwefelverdampfer, das ist so ein elektrisches Gerät, muss man sich vorstellen wie ein kleines Töpfchen, also ein Edelstahltöpfchen oder gibt auch Aluminiumausgaben davon. In das packt man also eine kleine Portion Schwefel und das wird also mit einer Heizspirale zum Kochen gebracht. Und zwar, das ist so eingestellt, dass das also genau am Siedepunkt bleibt. Da blubbert also der Schwefel, der wird flüssig, blubbert vor sich hin und verdampft. Und das ist also ein bisschen tricky, weil das darf also weder zu heiß werden oder sich gar entzünden. Und das machen die Geräte aber eigentlich relativ zuverlässig. Es gibt immer mal ein paar Leute, die sagen, Mensch, ist das nicht gefährlich? Schadet das nicht meinen Pflanzen? Das ist zum Beispiel bei Orchideen, muss man tatsächlich vorsichtig sein, das habe ich gehört. Aber in der Regel, wir schwefeln unsere Kakteen also schon viele, viele Jahre. Und das hat also weder den Kakteen und, das ist also für viele die zweite Frage, auch dem Gewächshaus hat es nicht geschadet. Also da passiert nichts. Das Einzige, was manchmal passiert, dass sich also direkt über dem Schwefelverdampfer dann diese Schwefelfäden bilden. Also das heißt also, da setzt sich der Schwefel, der kondensiert, dann manchmal wieder ab. Den kann man aber einfach mit einem Handfeger wieder aufkehren und kann den wieder in den Schwefelverdampfer reinkippen. Das geht ja so. Das ist ganz einfach. Schadet nichts. So, jetzt sind wir bei Punkt 8 und das ist vom Prinzip so der letzte Exit. Wenn also dann der Befallsdruck so hoch wird, dann hilft eben manchmal nur noch der Griff zum Pflanzenschutzmittel. Und die Pflanzenschutzmittel, die also hier zuständig sind, das sind übrigens keine Insektizide, sondern die heißen Akarizide. Das heißt, das sind Mittel, die gegen Spinnmilben, also gegen Milben grundsätzlich wirken. Und ein natürlich wirkendes Akarizid ist das Neemöl. Das wird ganz häufig sogar biologisch aus den Früchten vom indischen Neembaum geerntet. Also muss man sich so vorstellen, so ein bisschen wie Oliven ausquetschen. Das ist nicht giftig und hat tatsächlich eine ziemliche Breitbandwirkung. Das wirkt auch noch gegen weiße Fliegen, Trauermücken, Blattläuse und manchmal sogar gegen Wollläuse. Ein guter Hinweis ist an der Stelle, ein Netzmittel dazu zu geben. Also Netzmittel kann man kaufen. Das sorgt dafür, dass also der Wirkstoff, also hier in dem Fall das Öl, sich besser verbreitet. Wir haben das früher, haben wir einfach ein paar Tropfen Fit dazugegeben, also Spüli, Spülmittel. Ob man das heute noch machen darf, weiß ich nicht, aber wir haben das früher so gemacht, das war also kein Problem. Eine weitere Option, das ist jetzt dann schon die letzte, ist ein Pflanzenschutzmittel, ein Insektizid, und zwar B58. Und das hat spannenderweise eben nicht nur eine Insektizide, sondern eben auch daneben eine akarizide Wirkung. Das heißt, das wirkt also dann eben auch gegen Spinnmilben. Aber an der Stelle der Hinweis, zwei Dinge. Das ist giftig, das heißt, das ist nichts für drinne. Und das sollte man also mit Vorsicht auch genießen. Und das zweite, noch viel brisantere ist, das kann man nur noch bis zum 31. Januar 2020, also dieses Jahr in ganz wenigen Tagen, verschwindet das vom Markt. Und übrigens die nächste Episode ist tatsächlich auch eben diesem B58 gewidmet. Da dreht sich es dann also nur um dieses Pflanzenschutzmittel. Jetzt noch mal ein paar Tipps rund um Behandlung, also überhaupt so einmal Behandlung von Spinnmilben, aber auch so grundsätzlich Umgang mit Pflanzenschutzmitteln. Ich habe ja schon gesagt, also dass Spinnmilben mit bloßem Auge eigentlich ganz schwer nur zu erkennen sind, aber man kann sich natürlich mit einer Lupe behelfen. Das hilft also da einfach, dann findet man die also schneller, indem man da einfach mal guckt. Wichtiger Punkt, wenn ich Spinnmilben gefunden habe, ist es eine gute Idee, die befallenen Pflanzen sofort aus der Sammlung rauszunehmen und separat zu stellen, dass die sich also nicht noch weiter verbreiten können. Wenn ich Pflanzenschutzmittel verwende, gibt es immer eine Packungsbeilage, die sollte man immer jedes Mal einmal durchlesen, damit man weiß, was man beachten muss. Das machen wir übrigens auch. Noch ein Tipp, wenn ich irgendwas mit Wasser mache, ist es eine Hilfe, wenn das Spritzwasser also warm ist. Und zusätzlich kann man dafür sorgen, dass es besser funktioniert, dass man also das Wasser zum Spritzen ein paar Stunden in die Sonne stellt und dass das sich abstehen kann. Dann hat man also beispielsweise, wenn man sehr hartes Wasser hat, fallen also die die Carbonhärten aus. Das macht es also besser, man hat dann keine hässlichen Flecken hinterher an den Pflanzen. Im Gewächshaus sollte man also nie bei voller Sonne irgendwelche Behandlungen vornehmen. Das ist wichtig, also nicht mittags. Gerade im Sommer ist das keine gute Idee, aber auch im Winter kann es also, wenn die Sonne mal richtig rauskommt, einfach so doll knallen. Und speziell bei ölhaltigen Mitteln kann das also durch diese kleinen Öltröpfchen, die dann auf der Epidermis sind, können dann also Brennflecken entstehen. Und das ist natürlich kontraproduktiv, wenn ich also die Spinnmilben beseitigen möchte und habe dann also stattdessen die Schäden durch das Öl, was da auf der Epidermis zurückbleibt. Das sollte man also möglichst vermeiden. Bei Neem und auch bei anderen Akariziden ist es wichtig, je nach Anleitung, also da deswegen auch der Hinweis, einfach noch in die Anleitung reinzugucken, die Behandlung zu wiederholen. 2 bis 3 Mal und das jeweils in einem Zeitraum von 3 bis 14 Tagen. Also einfach auch nochmal, da steht bei dem Mittel immer dabei, in welchen Abständen das gemacht werden soll und wie häufig die Wiederholung stattfindet. Und der Hintergrund ist ganz simpel. Man hat immer irgendwo, da sind immer noch irgendwo an der Pflanze Eier versteckt und aus denen schlüpft also eine neue Generation. Und die kriegt man also in diesem Zeitabstand einfach dann auch gegriffen beim nächsten Mal. Und es gibt also manchmal radikale Fälle, also wir haben das auch schon gehabt, speziell bei Caudix-Pflanzen oder Pflanzen, die also sehr viel Laub haben. Da kommt das manchmal vor, also dass das Laub also schon so richtig zusammengewelkt ist und im Gespinst verklebt. Und wenn da also einfach so viele Spinnmilben dran sind, dass da nichts mehr zu retten ist, dann schneiden wir die Pflanzen also komplett zurück, waschen dann tatsächlich auch den Stamm nochmal ab. Das ist also dann ja kein Problem, dass also da jetzt nichts übrig bleibt und dann kann die Pflanze also wieder neu und gesund austreiben. Das hilft also auch ganz ordentlich. Ja, gibt es Möglichkeiten, das von vornherein zu vermeiden, dass ich Spinnmilben an meine Pflanzen bekomme? Die einfachste Methode, ja, natürlich gibt es die. Ich kann versuchen, denen also die Rahmenbedingungen so ungemütlich wie möglich zu machen. Und schon zweimal erwähnt, die einfachste und wichtigste ist einfach für ausreichend Luftfeuchtigkeit zu sorgen und dafür zu sorgen, dass meine Pflanzen gesund sind. 100%ig loswerden wir sie wahrscheinlich nicht. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Das kann also gut sein, dass da immer irgendwo was herkommt. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, woher kommen die eigentlich? Wie kommen die an meine Pflanzen dran? Und in der Regel, also das ist in fast allen Fällen so, bekomme ich meine Spinnmilben, indem ich neue Pflanzen in meine Sammlung bringe. Das ist also der häufigste Weg. Es gibt aber auch die Option, ich habe die an den Schuhen, schleppe die in die Wohnung oder an der Kleidung. Und das Problem ist also, die sind so winzig klein, speziell wenn ich also irgendwo an Pflanzen lang streife, kann es sein, dass die irgendwie an Kleidern hängen bleiben. Die finde ich auch nicht. Also das kann ich nicht untersuchen vorher. Ein guter Tipp. Es gibt Pflanzen, die sind also besonders attraktiv für Spinnmilben und man kann das natürlich jetzt umkehren und kann sagen, also wenn ich diese Pflanzen in meiner Sammlung habe, dann sehe ich an denen sofort, wenn also da ein Spinnmilbenbefall im Anmarsch ist. Und also besonders anfällige Pflanzen sind alle Pflanzen aus der Gruppe, die Gattung Charmezereus und die ganzen Hybriden drumherum und das gleiche Spiel auch bei Aporocactus. Und auch da gibt es ja eine ganze Menge Hybriden. Dort ist bei uns, beobachten wir das, also wenn Spinnmilben im Gewächshaus sind, dann sind die ganz oft als erstes an diesen Pflanzen zu finden. Der Hintergrund ist ganz simpel. Die Pflanzen haben also eine ziemlich weiche Epidermis und das macht es also sehr attraktiv für die Spinnmilben. Deswegen gehen die dort als erstes hin. Was sind Dinge, die also für Spinnmilben besonders förderlich sind? Umgekehrt ganz einfach, was sollte man vermeiden? Ich zähle das jetzt einfach mal auf, auch in dem Wissen, dass man nicht alles so wirklich vermeiden kann. Trockene Heizungsluft, niedrige Luftfeuchtigkeit ist nicht gut, weil das mögen die Spinnmilben. Stehende Luft kann man also mit einem kleinen Ventilator beispielsweise relativ leicht beheben. durch Pflegefehler geschwächte Pflanzen, Verstecke wie Blütenreste oder trockenes Laub oder ein ungünstiger Standort. Also alles das sorgt dafür, dass die Spinnmilben einen leichteren Zugang zu den Pflanzen haben. Ja, wichtig ist noch so ein paar Punkte, wenn ich also was machen möchte, wenn ich meine Spinnmilben behandeln möchte, ist mir noch ein Punkt aufgefallen. Es gibt immer wieder Hausmittel oder Ersatz für Pflanzenschutzmittel. Und speziell bei Hausmitteln, da ist mir also jetzt gerade vor kurzem was über den Weg gelaufen, wo ich also dann doch mal eine Warnung loswerden möchte. Ich habe also in einem Pflanzenforum einen umfangreichen Beitrag über die Herstellung von Kupferkalkbrühe gefunden. Und ich fand das also ziemlich krass, also die Diskussion, da ging es dann darum, ich möchte also keine Chemie in meinem Garten oder in meiner Pflanzensammlung haben. Und deswegen wurde also begründet, ich suche mir jetzt also eine Kupferkalkbrühe. Und für mich also völlig widersinnig, da haben also die Leute tatsächlich in aller Seelenruhe mit Chemikalien wie Kupfervitriol hantiert, um also ihre Pflanzen damit zu behandeln. Und das Zeug ist einfach kreuzgefährlich und hochgiftig. Also das ist nicht umsonst, ist das nicht zulässig, eigentlich damit zu arbeiten. Und das ist halt keine Chemie, die vom Giganten kommt, sondern das ist selber gemacht, aber giftig ist es nichtsdestotrotz auch. Und ein ähnliches gilt übrigens auch für Tabakbrühe. Also auch das, Nikotin hat es echt in sich. Da sollte man also auch wenn man Raucher ist, sollte man nicht davon ausgehen, ich rauche das jeden Tag. Das ist also als Lösung ist das nochmal eine andere Geschichte. Und auch das ist also seit, ich glaube, den 70er Jahren vom Markt genommen worden und verboten worden, weil das einfach wirklich tödlich wirken kann. Den Link dazu gibt es übrigens nicht in den Shownotes. Ich habe ihn mir auch nicht notiert. Das wäre mir jetzt einfach zu gefährlich, das jetzt noch zu propagieren. Ja, so, Wiederholung der Behandlung habe ich schon gesagt, also die Geschichte, dass also die Spinnmilbeneier sich gut verstecken und dass das also in einem Abstand von ein paar Tagen wiederholt werden muss, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich der Hinweis, auch Spinnmilben kommen in Wellen, das heißt also selbst wenn die auf einmal verschwunden sein sollten nach der ersten Behandlung, sollte man sich nicht zu sicher fühlen. Die Chancen sind relativ groß, dass die also nach 3 bis 4 Wochen plötzlich wieder da sind. Und deswegen ist also auch der letzte Punkt so wichtig, immer aufmerksam das Drumherum nochmal anschauen. Das heißt also, Spinnmilben sind so winzig, die können sich überall abducken und kommen auch überall durch. Deswegen ganz elementarer Punkt, einfach auch nochmal zu schauen, gibt es irgendwo Verstecke, wie gesagt, also kullert irgendwo ein Laubblatt rum, das kann also schon ein Versteck sein, zum Beispiel in der Kakteensammlung. Ja, ich fasse das jetzt nochmal, das waren eine ganze Menge Informationen zusammen. Die wichtigsten Punkte einfach nochmal so zum Mitnehmen. Spinnmilben sind winzig klein und in der Regel sehen wir als erstes nicht die Spinnmilbe, sondern das Schadbild, also helle Flecken oder Gespinste in Scheitelnähe. Die einfachste Methode gegen Spinnmilbe ist, für Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung zu sorgen. Ganz wichtig, wenn ich einen Pflanzenbefall feststelle, sofort reagieren und befallene Pflanzen isolieren, rausnehmen, dass da also nicht eine weitere Infektion oder eine weitere Ausbreitung stattfindet. Wenn es passiert ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich habe oben 8 Methoden von Kieselgur bis Sprühnebel zusammengetragen. Eine davon passt garantiert und kann man umsetzen. Und der letzte Punkt, wiederholt und aufmerksam gucken, verändert sich irgendwas bei meinen Pflanzen. Dann habe ich also auch gute Karten, dass ich das Thema, dass ich frühzeitig merke, wenn da irgendjemand im Anmarsch ist. So, jetzt habe ich wieder ganz viel Informationen zusammengetragen und ich merke, dass ich also ziemlich leer bin im Kopf. Trotzdem denke ich jetzt gerade drüber nach, wie mag das dem gehen, der sich das jetzt alles angehört hat. Und ich bin total neugierig, wie kommt das eigentlich an? Sind das zu viele Informationen, die ich hier reinpacke? Passt das? Ich freue mich auf jeden Fall über eine Rückmeldung. Am besten hier unter www.kaktuspodcast.de. Dort ist also die Episode 3 auch nochmal verlinkt. Und unter dem Beitrag kann man dann also auch einfach im Kommentarfeld seine Fragen loswerden oder seine Rückmeldungen. Und da würde ich mich also ganz doll freuen. Jo. Der Kaktus-Podcast kommt wieder mit einer ziemlich ungewöhnlichen Episode Nummer 4 und das wird ein Nachruf für B58. Bis dahin, alles Gute, das war Ulrich Hage, der Kaktusgärtner, grüßt. Tschüss.